T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
Moin moin und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Heute wollen wir aufdröseln, welche Verbindungen Tesla-Chef Elon Musk eigentlich mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin hat und wie er mit seinen Äußerungen immer wieder bestimmte Coins in die Höhe schießen oder abstürzen lässt. Mein Name ist Sebastian Moncey und ich begrüße den Mirko Rexig. Moin Mirko.
Moin. Ja, schön, dass ich dabei sein kann.
Wildes Thema. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Magst du dich unseren Hörern einmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, klar. Also mein Name ist Mirko, hast mich ja gerade schon im Intro vorgestellt. Meine ganze Lebensgeschichte will ich jetzt nicht auffächern. Ich bin tatsächlich jetzt in Krypto seit 5 Jahren dabei, auch beruflich tätig gewesen schon als Berater eben auch im Blockchain-Bereich, auch für größere Unternehmen. Also ich weiß auch aus Unternehmenssicht, was bedeutet, Blockchain-Technologie zu nutzen und welche Schmerzen auch dabei entstehen können. Mein Hauptpunkt sind aber so, sag ich mal, die Weiterbildung und so ein bisschen auch die Leute darüber ein bisschen aufzusteuern, was gerade so los ist. Und deswegen bin ich ja mit Bitcoin2Go jetzt auch am Start, seit einem Jahr circa mit dem YouTube-Kanal, Website etc. vorher Crypto Money aufgebaut. Da erkennt mich vielleicht der ein oder andere schon. Wenn nicht, gerne mal reinschauen.
Genau, kann ich nur empfehlen. Dann lass uns mal reinhüpfen. Ich glaube, um zu verstehen, was Musk an Kryptowährungen interessiert und wie er halt Einfluss auf deren Kurs nimmt, bietet es sich an, mal kurz zusammenzufassen, wer Elon Musk eigentlich ist und was er bisher so gerissen hat. Das ist nämlich einiges. Eins steht, glaube ich, fest. Es gibt kaum einen CEO, der so sehr polarisiert wie Elon Musk. Also die einen nennen ihn Genie und feiern ihn. Andere unterstellen ihm, dass er komplett wahnsinnig ist. Ich denke, Musk versteht es wie kaum ein anderer, die Menschen zum Träumen zu bringen. Also egal, ob Kolonie auf dem Mars oder das Ende des Verbrennungsmotors, er hat ja schon relativ viel versprochen. Das sind aber genau die Dinge, warum manche Menschen ihn auch als Spinner abtun, der im besten Fall ein guter PRler ist. Musk wurde 71 geboren und wuchs in Südafrika auf und der zeigte schon ziemlich früh eigentlich Geschäftssinn und auch eine hohe Affinität zum Digitalen. Ich weiß gar nicht, Mirko, ob du es weißt, er hat mit 12 Jahren selbst ein Videospiel programmiert und das für $500 an eine Computerzeitschrift verkauft. Und so ging es dann auch weiter. Ne? Mit 17 wanderte er, glaube ich, mit seinem Bruder zusammen aus, erst nach Kanada und dann in die USA. Und er studierte dann in Philadelphia VWL und Physik und zog dann 1995 nach Kalifornien, wo das dann mit seinem Durchbruch eigentlich auch wirklich schon losging. Und er gründete da gemeinsam mit seinem Bruder das Unternehmen SIP2. Die haben online Routenplaner und Karten angeboten, waren eine der ersten, die das damals gemacht haben. Und verkaufte das Unternehmen bereits 4 Jahre später für rund $340 Millionen an Compaq und gründete dann als nächstes den Bezahldienst X.com. Auch eine ganz interessante Geschichte, denn er fusionierte da mit einem Unternehmen namens Confinity. Das war ein richtiger Glücksgriff, denn Confinity brachte unter anderem PayPal mit. Und Musk erkannte das Potenzial und legte den Fokus natürlich dann auf die Weiterentwicklung und verkaufte auch PayPal, wie wir alle wissen, 2002 dann an eBay für, ich glaube, $1.5 Milliarden waren es damals. Das führte dazu, dass er selber auf einen Schlag um 165 Millionen Dollar schwerer war. Genau, und dann ging es halt richtig los mit den Unternehmen, die wir auch heute kennen. Er gründete im selben Jahr SpaceX. Da fungierte er ja nicht nur als CEO, sondern auch als Chefdesigner und arbeitete selbst auch an der Entwicklung von Raketen und Raumfahrzeugen mit. Stieg 2004 bei Tesla ein, wo er dann 2008 CEO wurde. Und kurz darauf verließen die beiden Gründer von Tesla aus nicht ganz klaren Gründen das Unternehmen. Vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack. 2016 gründete er außerdem The Boring Company und ist auch der CEO von Neuralink. Das ist ein Unternehmen, das untersucht, wie sich das menschliche Gehirn mit KI verbinden lässt. Soweit zu Vita. Er ist halt wirklich bekannt dafür, dass er die Öffentlichkeit an seinem Leben, aber auch an seiner Arbeit primär meistens über Twitter teilhaben lässt. Das macht er ja auf recht unkonventionelle Art und Weise. Macht ja auch wirklich vom Ausplaudern von Unternehmensinterner nicht wirklich heilt. Und das stößt natürlich besonders bei manchen Investoren so ein bisschen übel auf. Er bekam ja beispielsweise Ärger mit der US-Börsenaufsicht, der SEC, als er auf Twitter von einem vermeintlichen Delisting von Tesla sprach. Da gab es dann hohe Strafzahlungen. Und auch im Rahmen jetzt der Corona-Pandemie ließ er sich durchaus zu einigen umstrittenen Tweets hinreißen.
Ich glaube,
in der Telefonkonferenz nannte er, glaube ich, die Ausgangsbeschränkungen in Kalifornien auch faschistisch und konnte das alles so gar nicht nachvollziehen. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zum Thema Kryptowährungen, denn ja, mit seinen Tweets zu Bitcoin, Dogecoin und anderen Währungen schafft Elon Musk es ja immer wieder, den Kurs auch zu bewegen. Das liegt sicherlich zum einen daran, dass er große Unternehmen führt, die potenziell Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren könnten. Zum anderen aber natürlich auch an seinem immensen Einfluss in den sozialen Medien. Was meinst du denn, worum geht es Musk beim Thema Krypto eigentlich?
Also erstmal hast du natürlich super ausgeholt. Also ich muss sagen, ich kenne auch nicht den gesamten Lebenslauf. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal, wer Elon Musk noch ist. Ich meine, dass er schon viele Unternehmen gegründet hat und dass er auch kein Mensch ist. Also dass es ein smarter Mensch ist, ist, glaube ich, allen klar. Also deswegen ist umso spannender auch zu sehen, wie er quasi auch mit den Menschen und mit den sozialen Medien auch spielt ein bisschen. Ja, also viele sehen ihn ja auch tatsächlich als Troll. Und ja, er ist sehr provokativ auch in seinen Aussagen. Aber auf der anderen Seite eben auch ein sehr guter Katalysator. Das heißt eigentlich auch schon sehr gut herausgearbeitet, bringt Visionen mit. Ich meine, er hat gesagt, ich schaffe es, die Raumfahrt zu privatisieren. Das hat keiner geglaubt. Und jetzt fliegen die Raketen zur Space Station und wieder zurück und landen wieder auf der Erde. Das war unvorstellbar. Genauso auch seine Aussagen, ich fliege zum Mars. Ich glaube, er schafft es. Und wenn er das schafft, dann traut man ihm eben vieles zu. Und wenn er das eben dann auch den Kryptowährungen zugesteht, halt eben hier auch ein Potenzial zu haben und dass er hinter Kryptowährung steht, das ist eigentlich schon länger auch bekannt. Wenn man seine Tweets richtig deutet, dass er ein großer Doge-Fan ist, ist offensichtlich. Was er dahinter verfolgt, ist mir wirklich teilweise auch ein Rätsel, denn wenn man dann seine Tweets verfolgt und auch jüngst, sage ich jetzt mal, die Debatte mit der Bitcoin-Community, die auch sehr, sehr stark auf Twitter ja vertreten ist, dann hat man schon auch manchmal den Eindruck, vielleicht hat er auch noch nicht alles verstanden, aber Potenzial sieht er definitiv. Und ich glaube, dass es eben auch so einen Katalysator wie Elon Musk braucht, wenn auch dieser Katalysator eben auch ganz schnell nach hinten losgehen kann. Nämlich dann, ja, wenn die Stimmungsschwankungen kommen und vielleicht dann doch nicht mehr so positiv auf das Ganze gesehen wird. Am Ende des Tages für mich alles positiv, denn es wird über Bitcoin gesprochen.
Ja, das in jedem Fall, genau. Es wird über Bitcoin und Kryptowährung gesprochen. Und ich denke, also Musk ist da ja auch wirklich mit für verantwortlich, dass das so ein bisschen noch breitere Öffentlichkeit bekommen hat. Ne? Weil,
absolut.
Also, wir erleben das ja bei T3N immer, wenn wir Artikel zu Elon Musk bringen oder einem seiner Unternehmen, das interessiert halt immer extrem viele Menschen. So. Und von daher ist das natürlich Öffentlichkeit, die er den Kryptowährungen dann auch verschafft. Aber geht ja sowohl dann mal in die eine als auch in die andere Richtung. Ne? Ich frage mich immer so ein bisschen, also ja, der ist total der Visionär und er hat halt auch schon wirklich viel geschafft und gerissen. Aber es ist halt wirklich so in der Kommunikation manchmal auch völlig unglücklich einfach. Ne?
Ich finde, es zeigt irgendwie auch Menschlichkeit. Also ich wollte jetzt nicht so reingrätschen, aber ich finde, das zeigt auch Menschlichkeit und das finde ich tatsächlich an Elon Musk auch ganz gut. Also braucht es immer so dieses saubere, glatte, polierte vielleicht nicht und ich glaube halt schon, dass er auch grundsätzlich auch gute Gedanken hat, auch für diesen Planeten und wie sich die Menschheit weiterentwickeln soll oder könnte, dass er das beeinflussen will, ist offensichtlich. Das zeigt er eben auch dadurch, dass er das alles auch ja sehr intensiv teilt mit der Community, mit den Leuten da draußen. Und die Medien, die lieben das. Also es gibt, glaube ich, keinen größeren Influencer unserer Zeit als Elon Musk. Denn ich meine, bei aller Liebe zu Influencern, ist ja nett, wenn die jetzt irgendwie eine Gruppe ja beeinflussen, aber jemand, der Finanzmärkte bewegen kann, und wir haben es halt auch schon bei GameStop gesehen, was er da auch schon ausgelöst hat. Also auch der Finanzmarkt ist auch nicht 100% sicher von Elon Musk und die Tesla-Aktie ja auch mit einer hohen Bewertung entsprechend volatil mit seinen Aussagen. Also ich finde es schon spannend, menschlich und zeigt irgendwie auch, ja, dass wir am Ende des Tages doch auch alle Menschen sind. Das war so als kleiner Einwurf von meiner Seite.
Ja, kannst du gleich weitermachen mit deinem Einwurf. Du hast ja das Thema GameStop angesprochen. Magst du einmal ganz kurz für die Hörer, die das nicht so richtig mitbekommen haben oder nur am Rande, erklären, was da passiert ist?
Ja, also grundsätzlich war so für mich GameStop eigentlich der Anfang davon, dass die Menschen gemerkt haben, dass eben auch Kleinanleger was bewegen können. Also die ganze GameStop-Bewegung, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Also die Zeit geht ja so schnell wirklich rum. Aber es war jetzt auf jeden Fall in der Corona-Zeit, wo die Leute eben auch viel Zeit haben. Grundsätzlich gestartet in einem Forum bei Reddit, Wall Street Bets, was es schon sehr, sehr lange gibt. Und da ging es eigentlich darum, ja eben auch gegen Aktien zu wetten, wo große Hedgefonds sagen, die gehen platt, wir gehen short und wir machen die alle platt. Und die Aussage eben vom Wall Street Bets Forum war, wir beweisen euch das Gegenteil, denn wenn wir schaffen, eine große Community zusammenzubekommen, das, also die Firma jetzt in diesem Fall GameStop zu stützen mit Käufen, dann können wir die Shortseller eben hier an den Rand des Ruins bringen. Und das haben sie ja dann teilweise auch geschafft. Und dass Elon Musk das feiert, hat er bei Twitter halt eben auch gezeigt. Entsprechend auch so seinen Support indirekt für das Ganze ausgesprochen. Natürlich ein bisschen vorsichtiger, nachdem er schon mit der SEC seine Problemchen hatte. Und von daher, ja, sehr, sehr spannende Entwicklung war das. Und der Fall GameStop ist ja auch noch gar nicht komplett gelöst. Also ja, die ganz heiße Luft ist raus, aber die Shortseller sind immer noch zum Teil im Markt und die wollen immer noch rausgedrückt werden vom Wall Street Bets Forum. Bin gespannt, wie das sich noch ausgeht.
Ja, ist ja vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen, er ist ja so ein bisschen revolutionär auch immer, ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen, dass er so das Finanzsystem, wie es aktuell noch besteht, gar nicht so richtig gut heißt, sondern wenn er dann halt wirklich so eine Reddit-Aktion abfeiert, dass das ja schon so ein bisschen zeigt irgendwie, wie er da gestrickt ist. Und das ist ja dann bei dem Thema Kryptowährung, das schlägt ja genau in die gleiche Kerbe, ne?
Ja, nee, das schlägt genau in die gleiche Kerbe. Deswegen ist das für mich auch ein guter Schulterschluss Richtung Kryptowährung, weil gerade auch die Kritik am gesamten Finanzsystem, die spiegelt sich ja dann in der Krypto-Community ja auch wieder. Jetzt bin ich persönlich der Meinung, dass es beide Welten geben muss und es auch einen Übergang gibt. Also ist jetzt auch nicht so, wenn wir jetzt sagen, von heute auf morgen gibt es nur noch Krypto oder nur noch dezentrale Systeme etc. Da sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück von entfernt. Aber was ich daran interessant finde, also beziehungsweise mich auch immer so Fragezeichen aufwerfen lässt, ist wirklich, was treibt Elon Musk denn eigentlich tatsächlich an? Denn wenn er wirklich hinter diesem Dezentralisierungs- und diesem revolutionären Gedanken steht, müsste er sich noch viel stärker für Bitcoin stark machen. Hat er ja schon gemacht in der Vergangenheit, driftet aber immer wieder ab auch zu Dogecoin und einer Währung, die schon deutlich zentralisierter und wesentlich unsicherer ist als das Bitcoin-Netzwerk jetzt zum Beispiel und spricht hier auch immer von People's Money. Ich meine, klar, am Ende alles kann People's Money sein, wenn es eben die Leute akzeptieren, dann kann alles zu einer Währung werden. Wir hatten nicht umsonst schon in unserer Vergangenheit als Menschen auch Muscheln und andere Gegenstände als Währungen. Da ist eine digitale Währung dann auch nicht verwunderlich, dass sowas funktionieren kann. Aber ich frage mich manchmal, steht der wirklich dafür ein, ja diese Aufmerksamkeit auch zu nutzen, um Bitcoin und Krypto positiv weiterzuentwickeln. Ja, es lässt sich daraus deuten, dass zum Beispiel, da gehen wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen näher drauf ein, eben durch die Kritiken, die er im Energiebereich jetzt bringt, dass dort dann eben auch positive Entwicklungen jetzt passieren. Aber auf der anderen Seite hängt er auch so an Dogecoin und beeinflusst das Projekt auch intensiv, wo ich mich dann manchmal frage, will er vielleicht einfach auch seine eigene Währung haben? Weil Bitcoin kann er nämlich spekuliert. Nicht kontrollieren.
Ja, jetzt lass uns doch nochmal ganz kurz das Thema Dogecoin aufdröseln. Mhm. Also erklär gerne nochmal, was Dogecoin ist. Also viele haben es ja wirklich einfach als Spaßwährung in den Medien erlebt. Gab unglaubliche Kursexplosion und dann unglaublichen Absturz. Was ist Dogecoin?
Ja, also die Spaßwährung, ich meine, ganz salopp kann man so eigentlich schon zusammenfassen. Ich meine, grundsätzlich, wenn man jetzt auf technischer Seite mal schaut, Dogecoin ist ein Fork. Ja, ein Fork von Litecoin. Litecoin ist ein Fork von Bitcoin. Also der Ursprung liegt, wie so oft bei vielen Kryptowährungen, eben bei der Nummer 1. Und am Ende des Tages war die Idee der Entwickler wirklich, ja, ein Meme-Coin, ein Spaßcoin rauszubringen, eben mit dem Hundesymbol dann hier stellvertretend. Und ja, sich ein bisschen auch so ein bisschen zu belustigen. Dass dann so eine starke Bewegung darum entsteht, verwundert mich in der Krypto-Szene nicht, denn Memes sind ja grundsätzlich auch sehr beliebt. Und am Ende ja, ist ein Projekt entstanden, was irgendwie schon auch ein bisschen Entwicklung hatte und ein bisschen was ist passiert. Am Ende des Tages ist diese Entwicklung dann aber nach einigen Jahren verloren gegangen, nachdem auch der Gründer zurückgetreten ist von dem Projekt. Und ja, jetzt floriert es eigentlich nur noch so vor sich her. Und in jedem Hype-Zyklus, den wir bei Bitcoin und Kryptowährung erleben, springen eben auch immer wieder Leute auf diese Memes ein und ja, dann entsteht eben nochmal ein neuer Zyklus und der ist jetzt bei Dogecoin in dieser Saison, sage ich jetzt mal, extrem explodiert nach oben, hat auch entsprechende Fangemeinde hinter sich gestellt und ja, als Speerspitze eben Elon Musk, der das Ganze immer mit weiteren Tweets befeuert hat, wo ich sagen muss, ja, das hinterlässt Bauchschmerzen, denn ob das jetzt positiv ist oder nicht, kann man schwer klar sagen, also ich finde es jetzt nicht so gut, was da alles rund um Dogecoin passiert ist und wie er stark erst mit seinen Tweets pumpt. Aber ja, am Ende des Tages ist es für mich weiterhin ein Spaßprojekt. Denn wenn wir es jetzt wirklich als Weltwährung oder als digitale Währung mal sehen würden und uns das Netzwerk anschauen und auch die Zentralisierung der Wallets, dann ist es ein großes Problem und kann für mich keine Währung auf diesem Planeten sein. Jetzt, Status jetzt.
Ein paar Worte zu unserem Werbepartner Microsoft Teams. Microsoft Teams hilft Hasbro dabei, den Prozess der Spieleentwicklung neu zu definieren. Ein wichtiger Teil der Spieleentwicklung ist das Testen. Und seit die Pandemie ausgebrochen ist, war es Hasbro jedoch nicht mehr möglich, Spieler zum Testen in die Firmenzentrale einzuladen. Inzwischen werden die neuen Monopoly-Spiele mit Teams in den Wohnzimmern von Familien auf der ganzen Welt getestet. Die Gruppe, mit der nun getestet wird, ist vielfältiger und inklusiver als je zuvor. Das ermöglicht dem Unternehmen authentischere Einblicke in das Spielverhalten der Menschen. Teams eröffnet somit Hasbro neue Möglichkeiten, Spiele zu entwickeln, die Familien auf der ganzen Welt näher zusammenbringen. Mehr erfährst du unter microsoft.com/teams. Ja, ich denke auch, also es fehlen halt so ein bisschen die fundamentalen Werte dahinter, ne? Also Spaßwährung trifft es dann halt wirklich ganz gut. Ich persönlich finde es halt auch immer so ein bisschen schade, wenn so ein Projekt dann abgeht wie Schmidts Katze, weil ich mir denke, es gibt im Bereich Krypto so viele spannende, interessante Projekte, die fundamental halt auch was zu bieten haben, die ein gewisses Potenzial bieten, ne? Und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, wenn die dann auch so ein Spaßprojekt gelenkt wird, tut es mir immer so ein bisschen fast weh, weil ich denke, es gibt eigentlich viel interessantere Sachen, über die niemand spricht, sondern dann sprechen halt alle für Wochen nur über Dogecoin. Ja, finde ich immer so ein bisschen schade.
Ja, ich glaube, das ist auch so das Problem, was dann damit immer mitgeschwungen ist, gerade jetzt auch aus der Krypto-Szene heraus, dass dort falsche Hoffnungen vielleicht auch geweckt werden. Aber das gehört halt eben auch zu einem Marktzyklus dazu, meiner Meinung nach. Ja, dass eben bei all dem, was wir auch in Entwicklung und Innovation erleben, eben auch immer viel Hoffnung und Fantasien drinstecken. Und du hast gerade am Anfang ja schon gesagt, Elon Musk ist eben jemand, der Fantasien auch wecken kann, Begeisterung wecken kann. Und das braucht es auch im Kryptobereich. Und dass es jetzt dann bei Dogecoin so explodiert, auch kurstechnisch, liegt halt eben mitunter auf jeden Fall an seinem Einfluss. Ohne ihn wäre es nicht so gekommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber am Ende des Tages bringt es auch wieder was Gutes, nämlich Aufmerksamkeit. Klar, am Ende des Tages auch wieder ein paar geschundene Seelen, die jetzt halt eben dann ja bei fast $1 eingestiegen sind. Jetzt wissen wir auch beide nicht, wie es vielleicht in 2 bis 4 Jahren aussieht, ob da vielleicht wirklich noch mal mehr Entwicklung kommt. Er hat ja auch selber getweetet, er arbeitet jetzt mit einem Entwicklerteam dran, das ganze Projekt vielleicht ein bisschen weiterzuentwickeln. Zumindest hat er es gesagt. Es gibt auch ein Team, was jetzt ein bisschen aktiver daran arbeiten will. Freut natürlich die Community. Inwieweit das wirklich einen nachhaltigen Use Case für uns bringt in der Zukunft, ist schwer vorstellbar. Dass es aber Hoffnung im Sinne von Kursbewegung gibt, das ist klar. Und das ist so das, was ich dann auch immer so ein bisschen schade finde bei dem Ganzen. Und dann eben für mich auch die Fragezeichen aufwirft, warum macht Elon Musk das? Ja, warum Dogecoin?
Ja, das wäre tatsächlich auch die Frage gewesen, die ich dir gestellt hätte, weil wir hatten jetzt ja, glaube ich, irgendwie eine Kurskorrektur von über 90%, ne? Ja. Also ich glaube, Dogecoin ist wieder so auf dem Niveau vor der Rallye, bevor
Nee, so krass ist es ehrlich gesagt nicht. Also
Nee. Okay, dann. Aber ich dachte, das wär schon wieder genau so weit. Aber auf jeden Fall unglaublicher Wertverlust dann auch wieder, ne, im Vergleich zu was Musk mit seinen Tweets gerissen hat. Die Frage ist so ein bisschen, also meinst du, er hält wirklich auch an dem Projekt fest und sieht darin die Zukunft? Oder ist das halt wirklich tatsächlich der Versuch oder ein erster Schritt in Richtung eine eigene Kryptowährung zu lancieren oder Dogecoin halt zu einer Musk- oder Tesla-Kryptowährung zu machen?
Das ist ein guter Punkt. Also da können wir ja beide nicht Elon Musk in den Kopf schauen. Es gibt so viele Theorien dazu, warum er das tut. Auf der anderen Seite ist er auch sehr kritisch bei dem Bitcoin-Thema gegenüber. Ich weiß nicht, ob wir da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber diese ganze diese Energiedebatte, die er ausgelöst hatte, ich meine, da hilft eben auch die Aufmerksamkeit rund um Dogecoin. Und es gibt Spekulationen tatsächlich, wenn man sich die Wallets anguckt, dass Elon Musk vielleicht auch selber einer dieser Whale-Wallets ist, was ich jetzt nicht vermute, und eben dann seine Bags, also seine Investments pumpt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Mann hat wirklich mehr als genug Geld. Das heißt, ich traue ihm schon zu, auch aufgrund seiner Vergangenheit, dass er hier schon irgendwie ein weiteres Ziel verfolgt. Und da ist diese Idee, tatsächlich Dogecoin eben ja zu einer eigenen Währung zu machen, gar nicht so abwegig. Es gibt zwar übrigens auch Meme-Coins, die Elon oder sowas heißen, oder Elon Gate, was nicht alles schon gegeben hat. Aber ich glaube, so eine Dogecoin ist auf Nummer 6, also die Nummer 6 aller Kryptowährungen. So eine Kryptowährung zu seiner eigenen Kryptowährung zu machen, das geht eben nur mit Dogecoin. Ja, das geht zum Beispiel nicht mit Ethereum, das geht nicht mit Bitcoin, das geht nicht mit Cardano oder Polkadot oder Binance, die jetzt hier noch da in diesem Feld mit drin sitzen. Das geht halt eben nur mit so einer Währung. Und die Idee, die du da ja spekulierst, finde ich durchaus interessant und würde auch bestätigen, warum er jetzt ja ein bisschen aktiver, zumindest laut Tweets, an diesem Projekt mitarbeitet. Denn am Ende des Tages spricht man dann vielleicht wirklich nicht mehr vom Dogecoin, sondern vom, ich würde jetzt auch nicht sagen Tesla-Coin, sondern vom Elon-Coin, was weiß ich. Also Rebranding wird es nicht geben, dafür ist das Meme zu stark. Aber es wird eben schon jetzt immer nur mit ihm in Verbindung gebracht. Und ich glaube, das ist das, was er letzten Endes will.
Ja, und er hat ja durchaus ein großes Interesse auch daran, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Ne? Also da können wir ja dann ja wirklich vielleicht mal zum Thema Bitcoin und Tesla kommen. Da gab es ja auch ein ziemliches Hin und Her, ne? Dass du einen Tesla mit Bitcoin kaufen kannst und dann wieder doch nicht. Was war da denn los?
Ja, da war einiges los. Also erstmal gab es ja auch nochmal nach diesem ganzen Chaos bei Twitter, um das Dogecoin-Thema abzuschließen, auch nochmal eine Abstimmung, ob Dogecoin denn als Zahlungsmittel bei Tesla akzeptiert werden soll. Die meisten haben natürlich für ja gestimmt. Deswegen stay tuned, vielleicht kommt da ja tatsächlich was. Die Community hofft es auf jeden Fall. Ja, bei Bitcoin war es eben ja das, was wir auch vorhin auch schon hatten. Ja, also Elon Musk ist jemand, der begeistert, der katalysiert, und das hat er eben auch für Bitcoin getan. Angefangen damit, dass er in seinem Twitter-Profil oben in der Biografie angepinnt hatte, das einfach nur Hashtag Bitcoin. Ja, das war schon mal so für alle das Statement, okay, Elon Musk steht offiziell hinter Bitcoin. Die Folge daraus war, dass erstmal Tesla sogar auch investiert hatte, was ich als viel krasseres Event noch sehe für Bitcoin, gerade auch mit Hinblick auf dieses Narrativ vom digitalen Gold. Also eines der größten Unternehmen der Welt hat in Bitcoin als Cash-Alternative investiert. Das war richtig stark. Und eben auch mit der Aussage, was eben auch in diesem Papier drin stand, Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und das haben die relativ schnell umgesetzt. Note aufgesetzt, haben gezeigt, wie schnell man Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren kann. Und los ging's. Die Hoffnung natürlich groß, entsprechend auch die Kurs-Performances bei Bitcoin groß. Und hier zeigt sich auch, selbst bei einem größeren Asset wie Bitcoin hat er einen extrem großen Einfluss. Klar, Tesla und Elon Musk, das sind halt Marken, die in der Welt bekannt sind. Und ja, das Ganze ist leider dann wieder nach hinten losgegangen. Denn nach der Freude kam dann der erste Verkauf der ersten Bitcoins von Tesla im letzten Quartal. Ich kann mir vorstellen, dass auch durchaus noch weitere folgen können, was auch nicht verwerflich ist. Also ich meine, Unternehmen hantiert ja auch mit Cash und Geld, das ist völlig normal. Aber eben auch, dass dann die Zahlungen gestoppt wurden, weil eben dann das Thema wieder Energiedebatte hochkam, was wir gerade schon mal kurz angesprochen hatten. Nämlich, dass Bitcoin einfach zu viel Energie verbraucht und das mit Tesla als ein grünes Unternehmen in Anführungsstrichen, weil sie eben für E-Mobility.
In Anführungsstrichen, ne?
Ja, genau, in Anführungsstrichen, das ist es nämlich. Das ist so ein bisschen auch die Kritik natürlich. Ja, Tesla ist, wie grün ist das jetzt? Das Fass müssen wir nicht aufmachen. Aber es kollidiert halt mit den Unternehmenszielen, hier eben sich für einen grüneren Planeten stark zu machen. Und ja, das hat dann am Ende dazu geführt, wo wir jetzt heute stehen, nämlich beim Bitcoin-Kurs von ungefähr 36.000 US-Dollar.
Ja. Und sind von wo genau gekommen beim Bitcoin?
64.000 im Peak.
Ja, genau. Also schon ganz ordentlich. Ich finde ja ganz interessant, nach dieser ganzen Bitcoin- und Tesla-Nummer, dass das ja eigentlich, also zumindest in meiner Wahrnehmung und in meiner Bubble, fast der Tod eines anderen Memes war. Denn ich höre oder lese in der Krypto-Community wirklich nur noch äußerst selten über einen anderen Autohersteller, nämlich Lamborghini, der ja sonst immer irgendwie so das Markenzeichen.
Der Lambo ist immer noch da, kann ich dir versprechen. Du musst nur in den Altcoin-Foren mal suchen. Da ist Lambo immer noch da.
Also ist immer noch genauso stark.
Ja.
Naja, dann ist es nur meine Bubble, genau. Aber dann lass auch ein bisschen abschweifen von Ellen, weil das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, worüber man ja wirklich auch in den letzten Wochen und Monaten viel gelesen hat, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, das Thema Bitcoin und Energieverbrauch und Klima. Das liegt ja in erster Linie an dem Proof-of-Work-Mechanismus, wie Bitcoin gemeint wird. Vielleicht magst du das einmal kurz den Hörern erklären, die sich nicht so auskennen.
Ja, ich meine also grundsätzlich, wie funktioniert Bitcoin eigentlich? Wie funktioniert die Blockchain? Das jetzt so ganz kurz zu erklären, ist eh mal ein bisschen komplex, aber grundsätzlich,
ich weiß, ja.
Grundsätzlich funktioniert der Mechanismus ja so, dass eben die Miner, die das Netzwerk ja auch absichern mit ihrer Rechenleistung, auf Suche gehen, nämlich ein neuer Block, den müssen sie finden und im Prinzip in Anführungsstrichen eine Rechenaufgabe lösen. Das ist immer so diese einfache Formulierung. Eigentlich, was sie versuchen, ist eben diesen Block zu finden mit ihrer Rechenleistung, wo die Transaktionen der letzten 10 Minuten drin sind. Und wenn sie den gefunden haben, gibt es eine Belohnung in Form von Bitcoin. Die sind aktuell bei 6,25 Bitcoin pro Block, also alle 10 Minuten. Und ja, so funktioniert dann der Proof-of-Work-Algorithmus. Also man prüft halt durch die geleistete Arbeit eben die und verifiziert die Transaktionen, die in den letzten 10 Minuten passiert sind. Das mal genau. So ganz kurz zusammengefasst.
Das heißt, je mehr Rechenleistung du einsetzt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du den Block findest und den Reward quasi einheimsen kannst.
Genau. Und deswegen ist eben auch dieses ganze Mining-Thema sehr viel professionalisierter als noch in der Vergangenheit. Also damals, als Bitcoin gestartet ist, war es eben auch noch mit dem Computer möglich, diese Aufgaben, also beziehungsweise diese Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Heute gibt es wirklich spezialisierte Mining-Geräte, die nur darauf fokussiert sind, eben diesen Block zu finden und dort eben auch die Rechenleistung maximieren an der Stelle. Und das Ganze so professionalisiert, dass es ganze Mining-Farmen gibt. Also wirklich riesen Serverhallen voll mit Rechnern, die eigentlich nur dazu da sind, eben das Netzwerk abzusichern beziehungsweise Blöcke zu finden und dann eben auch für den Farmer Geld zu generieren.
Ja. Genau. Und das ist ja, das Ganze ist halt wirklich so krass, dass es ja immer wieder auch Länder gibt, die mittlerweile das Mining untersagen, ne?
Ja. Ist ja nicht das erste Mal auch. Also es ist,
genau,
ach, das
genau.
Ist auch immer so ein Thema. Also wirklich, Bitcoin und Krypto, das bietet so viel Tiefgang, so viel Vielfalt auch an Themen. Was ich in den letzten 5 Jahren erlebt habe, es kommt mir manchmal vor wie ein ganzes Leben. Wirklich. Und jetzt auch diese Debatten, dass man sich auf einmal mit regulatorischen Themen beschäftigt, wo man doch eigentlich denkt, hey, Bitcoin, das ist doch irgendwie nur was Technisches. Nee, das ist was wirklich Makroökonomisches, Politisches. Und ein super umfangreiches Feld. Und ja, das Thema Mining, jetzt gerade zuletzt in China ja auch wieder in Verruf geraten. Der 12.000. Bann von Bitcoin und jetzt Mining in dem Fall. Tatsächlich ist auch was passiert, wurde was umgesetzt. Und am Ende des Tages ist es egal, denn diese Rechenpower, die wird woanders auch ihre Blöcke finden. Vielleicht zu etwas schlechteren Konditionen, was die Strompreise angeht. Aber das Gute an dem Bitcoin-Netzwerk ist eben, dass es so strukturiert ist, dass eben immer auch die belohnt werden, die sich am Netzwerk beteiligen und dort immer ein gutes Gleichgewicht geschaffen wird. Und wenn es sich dann eben in einer Region nicht mehr lohnt oder nicht mehr erlaubt ist, dann geht man in eine andere.
Ja. Kann man denn sagen, wie hoch der Energieverbrauch von Bitcoin ist? Kann man das beziffern? Gibt es da irgendwelche Vergleiche zum Beispiel zum normalen Bankensystem oder zum Energieverbrauch eines gesamten Landes? Hast du da irgendwas?
Ja, also gibt es zig Statistiken. Ich muss zugeben, ich kenne jetzt auch nicht die aktuellste, aber es wird ja immer gerne auch mit Ländern verglichen. Also wie viel verbraucht das Bitcoin-Netzwerk im Vergleich zu Ländern? Da war dann oft so Ländergrößen wie Dänemark, Niederlande mit im Gespräch. Ich weiß gar nicht, was zuletzt so das neueste Pendant war, was den Energieverbrauch angeht, muss ich wirklich passen, dass ich das nicht weiß. Aber es wird eben schon in Länderkategorien gemessen, also wie viel verbraucht Bitcoin im Vergleich zu Ländern. Und das ist natürlich auch immer sehr reißerisch formuliert dann. Ja, das heißt, hey, das ist ja so viel Energieverbrauch, das gibt's ja gar nicht. Setzt man das in Relation zu dem, was das Finanzsystem auch verbraucht oder ein Payment-System? Und am Ende ist Bitcoin ja ein Zahlungssystem, ein dezentrales Zahlungssystem, was eben nicht an einem Ort gemanagt wird sozusagen, sondern eben verteilt über den Globus und über die ganzen Nodes und Miner, die sich dort am Netzwerk beteiligen. Und die Frage ist dann auch immer, ist es dann auch gerechtfertigt, diese Energie im Gegenzug zu der Sicherheit, die das Netzwerk eben auch bietet, nämlich die Unangreifbarkeit? Ja, das sind dann die Diskussionen, die dann immer hochkochen, die gehen dann schnell verloren, wenn man hört, hey, das verbraucht so viel Energie wie Dänemark, das ist ja eine Katastrophe. Und dann kommt auch das meiste der Energie aus nicht so nachhaltigen Energiequellen obwohl man auch sagen muss, dass eben gerade auch das Bitcoin-Netzwerk eben auch Incentives setzt, dort auch auf nachhaltige Energien zu setzen, die gerade in Regionen, wo eben sowieso nichts verfügbar ist oder schwierig ist, Energie auch wegzubekommen, dass man dort eben sich platziert. Und entsprechend sieht man gerade in China auch eben dann oft, wenn wechselnde Jahreszeiten sind, dass eben in der inneren Mongolei viel gemeint wird, auch aus nachhaltigen Energien. Ja, das ist eine Riesendebatte. Also von daher, ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen.
Ja, also um den Bogen wieder zurückzuschlagen, hat Elon Musk ja schon auch ein Interesse daran, irgendwie eine energieeffizientere Alternative zu haben, zu etablieren, wie auch immer. Es gibt ja, glaube ich, auch so Ansätze, dass man irgendwie per Wasserzeichen gemeinte Bitcoins auszeichnen kann, die halt mit erneuerbaren Energien gemeint wurden. Bist du da schon mal drüber gestolpert?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe auch nicht alles komplett 100% ins Detail verfolgt, was er dann so vorgeschlagen hat oder vorhat. Was aber eine gute Sache ist, und da kommen wir dann eben wieder auch zu dem Punkt dieser Aufmerksamkeit. Also er hat ja die Energiedebatte überhaupt dadurch losgelöst, dass er gesagt hat, Tesla akzeptiert nicht mehr Bitcoin als Zahlungsmittel, eben wegen der Energieineffizienz, und hat dann eben auch Vorschläge gemacht, wie man es vielleicht verbessern kann. Da waren viele Ideen dabei, aber ich glaube, das Allerbeste an diesen ganzen Ideen war tatsächlich dann die Council, die er gegründet hat, mit Michael Saylor, auch jemanden, der ja ganz, ganz vorne bei Bitcoin mit dabei ist, eines der ersten Unternehmen, MicroStrategy, die in Bitcoin als Cash-Alternative investiert haben, und das nicht zu knapp, sogar auf Kredit, was ich hier übrigens an keiner Stelle empfehle. Und die beiden haben sich zusammengetan, mit amerikanischen Minern jetzt zu gucken, dass man eben auch an dieser Energienachhaltigkeit arbeitet. Und da ist das zum Beispiel einer dieser Auswürfe oder eine der Ideen davon, wie man das dann eben auch nachhalten und messen kann, um es eben auch nach außen zu tragen und zu zeigen, hey, das Bitcoin-Netzwerk ist nicht nur sicher, das ist nicht nur dezentral, nicht nur frei, sondern eben auch wirklich grün und ist auch nachhaltig für den Planeten.
Ja. Meinst du denn, du hattest ja gerade Bitcoin als Zahlungsmittel bezeichnet? Ich persönlich glaube, dass man da durchaus drüber streiten kann.
Absolut.
Aber meinst du, dass diese Energiedebatte tatsächlich das ausschlaggebende Kriterium für Elon Musk war, dass Tesla Bitcoin halt nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert, oder ob es nicht vielleicht doch eher die Erkenntnis war, dass aufgrund der Volatilität, dass einfach das Risiko zu groß ist?
Das ist schwierig. Also erstmal, ich habe Bitcoin zwar als Zahlungsmittel bezeichnet, aber am Ende des Tages war es ja auch die Idee von Satoshi Nakamoto, eben ein P2P Electronic Cash System zu bauen. Also ein Geldsystem, was wir direkt miteinander austauschen können. Ähnlich wie PayPal, aber eben dezentral und sehr, sehr nützlich, definitiv. Deswegen die Grundidee von Bitcoin ist dieses Zahlungsnetzwerk, und das ist auch der Wert, den wir auch in dem Netzwerk gerade sehen. Aber wir sehen auch, dass wir eben auch noch vor Herausforderungen stehen im Bereich Skalierung etc. Und deswegen kommen auch immer wieder neue Narrativen, neue Geschichten rund um Bitcoin auf. Und eines eben, aufgrund der großen Sicherheit des Netzwerks zu sagen und auch aufgrund der Seltenheit, also der Begrenztheit von Bitcoin, hey, das ist nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern es ist eigentlich auch ähnlich wie Gold, eben nur digital. Und dieses Narrativ digitales Gold, das ist ja das, was wir in dieser Hype-Phase aktuell sehr, sehr stark erleben, durch Tesla, durch andere Unternehmen, die in Bitcoin auch investieren. Und da stehe ich auch zu 100% hinter. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, den Bitcoin erstmal schaffen muss, nämlich diese Akzeptanz als Finanzasset. Und kommen wir dann nochmal zurück zu Elon Musk. Kommt nämlich genau diese Frage auf. Wie stark steht ein Unternehmen bei solchen Volatilitäten im Kurs tatsächlich hinter diesem Investment in Anführungsstrichen, weil am Ende des Tages ist es ja schon Investment, weil man sagt, hier ist eine stärkere Performance als bei Cash drin oder bei anderen Assets, die ich im Portfolio halte. Das Problem ist, er hat selber diesen Absturz, sage ich mal, ausgelöst. Da war dann die Spekulation, ja, also die einfach, also jeder sagt dann erstmal, ja, der kauft, die wollen nur billig oder günstig nachkaufen. Aber ich glaube schon, dass für ihn im Kern es wirklich darum ging, diese Aufmerksamkeit, diese Bühne und auch die eben durch den Kurs dann auch gegeben wird. Elon Musk hat den Kurs gestürzt, weil er glaubt, Bitcoin ist nicht energieeffizient. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, den teilweise die Bitcoin-Community für mich nicht ganz so aufgefasst hat wie ich, denn ich habe es als Chance gesehen. Ich habe gesagt, hey, das ist doch die Chance jetzt für das Bitcoin-Netzwerk und für all das, was drum gebaut ist, zu beweisen, Bitcoin ist eben nicht nur vielleicht ein besseres Geldsystem oder etwas, was wir brauchen als Alternative, sondern auch wirklich etwas, was ja nachhaltig auf dem Planeten ist im Vergleich jetzt vielleicht zu anderen Standards, die wir aktuell bei uns haben. Und ich persönlich hoffe, dass das auch genau seine Intention war, nämlich zu sagen, ich nutze diese Kraft oder diese Aufmerksamkeit, die ich habe, nicht nur für die Volatilität, sondern eben auch um diese Wichtigkeit der Energiedebatte nochmal herauszustechen und würde zumindest seine Geschichte, einen besseren Planeten zu machen, für mich abrunden. Und das ist das Gute, was ich hoffe. Ob aber am Ende doch die Panik vorherrschend war und im Leaderboard bei Tesla die Leute eben sitzen und sagen, ey, es wird mir hier doch alles zu wild. Das werden wir, glaube ich, im nächsten Quartalsbericht sehen, ob Tesla dann weitere Bitcoin abgeworfen hat oder nicht.
Ja, genau. Er interessiert sich ja durchaus nicht nur für Dogecoin und Bitcoin, ne? Also geht ja auch so ein bisschen so ein kleines Ethereum-Narrativ los bei Musk. Was hältst du denn davon?
Ja, also für mich ist halt auch wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass Krypto nicht nur aus Bitcoin besteht. Also für mich ist Bitcoin definitiv der Kern, nicht nur, weil es die erste Kryptowährung ist, sondern eben auch wirklich, wir haben über die Rechenpower gesprochen, das sicherste, dezentralste Netzwerk, was wir haben. Und das ist auch ein sehr, sehr gutes und wichtiges Fundament, um auch später in unserer sich immer digitalisierenden Welt auch einfach ja digitale Werte wirklich bewertbar zu machen. Und da bietet Bitcoin eine gute Grundstruktur, aber Bitcoin ist eben auch begrenzt, weil durch diese große Sicherheit und diese Stärke in diesem Netzwerk geht die Entwicklung auf dem Netzwerk auch ein bisschen langsamer voran, was sehr gut ist. Ja, gut Ding will Weile haben, hört sich so blöd an im technischen Bereich, aber es ist eben auch schwierig und komplex, so ein System auch wieder ein bisschen zu ändern, ohne dabei diese Stärken der Dezentralisierung zu verlieren. Und dass eben zum Beispiel durch Ethereum Möglichkeiten geschaffen werden, auf der Blockchain jetzt auch Applikationen zu bauen, also quasi das Ganze nochmal weiterzudenken in diese Web3-Idee, also wirklich das Internet zu erweitern, das ist für mich eine gute Entwicklung. Und für mich ist auch klar, dass jemand wie Elon Musk sich eben, wenn er sich auch schon mit Dogecoin beschäftigt, sich doch hoffentlich auch mit Smart Contracts und ja dezentralen Applikationen beschäftigt, weil das ist halt das Next Level. Wir haben mit Bitcoin so ein bisschen Programmable Money, die Mission gestartet, dezentrale Netzwerke, Blockchain-Technologie. Und für mich ist Ethereum eben der nächste Schritt, hier dieses Ganze noch mit Applikationen anzureichern. Ja, und ob das dann später alles auf Ethereum, auf der Ethereum-Blockchain stattfindet oder irgendwie doch durch das Bitcoin-Netzwerk irgendwie abgesichert wird in einem interoperablen großen System, das wissen wir alle nicht. Nur was wir jetzt wissen oder sehen ist, sowas wie Ethereum braucht es meiner Meinung nach. Gerade dezentrale Finanzapplikationen sind sehr, sehr spannend. Und eben die Weiterentwicklung von Krypto, und das braucht es.
Ja, ich finde es ja ganz cool, dass Musk mit SpaceX jetzt den ersten Ethereum-Node und Bitcoin-Node, ich glaube, diesen Monat tatsächlich ins All schießt. Ich glaube, Ethereum, der Knoten, wird dann auf der ISS angebracht. Da gibt es irgendwie ein Unternehmen oder ein Konsortium, was da schon länger dran arbeitet. Und ich glaube, der Bitcoin-Node landet dann in irgendeinem Satelliten oder so. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache.
Ja, und nicht zu vergessen die Mondmission für Doge.
Ja, stimmt. Erzähl auch noch mal, was es damit auf sich hat.
Das habe ich auch nur so ein bisschen beiläufig gelesen, aber grundsätzlich hat ja SpaceX auch eine neue Mondmission, sage ich jetzt mal, geplant. Und da wird dann eben auch ein bisschen Doge mitfliegen, sage ich jetzt mal. Also er macht da wirklich wahr, die Sachen zum Mond zu schießen, finde ich da irgendwie ganz witzig. Aber ja, ich meine, tatsächlich hört sich erstmal so witzig an, aber ich glaube grundsätzlich auch diese Idee, Knoten beziehungsweise eben diese Dezentralität auch über den Planeten hinaus zu führen, ist einfach eine wichtige Botschaft. Und finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ja, also ist nicht nur eine wichtige Botschaft, sondern trägt dann ja auch zur Gesundheit des dezentralen Netzes weiterhin
genau,
bei.
Genau, weil es eben über den Planeten hinausgeht.
Richtig. Ja, genau. Ja, PR-Kanner, egal ob
ja, klar.
Doge zum Mond schießt oder ein Tesla in die Umlaufbahn oder whatever. Also ich glaube, da muss man nicht weiter drüber reden. Das PR beherrscht kaum ein anderer.
Und also deswegen finde ich die Person auch so faszinierend. Also ich verstehe halt total, ich kriege es bei mir auf dem Kanal immer wieder mit, in den YouTube-Kommentaren, ich habe keinen Bock mehr auf Elon Musk, ich kann es nicht mehr hören oder mein neuer Indikator ist, wenn Elon Musk was tweetet, wenn es mich weiter nervt, dann steige ich aus oder solche Sprüche. Mhm. Und ich muss sagen, ja, das ist zwar doof und das ist auch nervig und am liebsten würde ich auch manchmal sagen, ich möchte über Elon Musk gar nicht mehr sprechen, aber diese Aufmerksamkeit hat halt auch wirklich was Gutes. Die ist zwar explosiv, aber Explosionen sieht man eben. Ja, ob die positiv sind oder nicht, man spricht drüber, sie sind wichtig. Und ich sehe in vielen Dingen da tatsächlich sehr viel positive Aspekte, wenn auch kurzfristig ist, glaube ich, ja, schwer nachvollziehbar ist. Ja, schwer nachvollziehbar, wo man hinter Dogecoin steht, schwer nachvollziehbar, warum er so viele Missverständnisse gegenüber Bitcoin hat. Aber vielleicht hat er auch die nur öffentlich kommuniziert, um eben für diese Aufklärung auch global zu sorgen. Ja, und dann eben auch mit den Antworten zu kommen. Das ist die Hoffnung. Ja. Wir wissen es nicht. Also deswegen, die Person ist so spannend. Ich bin dankbar, dass es einen Katalysator gegeben hat. Ansonsten würde dieser Prozess ja zwar länger dauern, aber er würde trotzdem passieren. Also wir brauchen Elon Musk nicht, um das mal ganz nochmal wichtig zu sagen. Aber es ist gut, dass er da ist. Ich finde es nicht schlecht.
Ja, ich persönlich finde, dass er zumindest dafür gesorgt hat, dass so in der öffentlichen Wahrnehmung und in der breiten medialen Berichterstattung endlich auch mal so ein bisschen andere Dinge in den Vordergrund gerückt sind. Ne? Weil ich meine, eigentlich seit 2017 war es so, wenn über Kryptowährungen berichtet wurde oder gesprochen wurde, dann ging es immer um entweder total kometenhafte Kursanstiege oder krasse Kursstürze. Das war eigentlich die letzten Jahre immer so jetzt außerhalb der Kreise, die sich so ein bisschen technisch damit auskennen oder selber damit sich beschäftigen, war das eigentlich immer das einzige Thema. Ne?
Ja.
Und jetzt geht's halt auch so ein bisschen um andere Sachen. Das ist definitiv positiv.
Das ist wirklich positiv, weil diese anderen Sachen, die passieren ja normalerweise in den Bärenmärkten, nämlich dann, wenn die Leute in Ruhe weiterarbeiten können, da beschäftigt man sich mit fundamentalen Themen. Und dass das diesmal in einem Bullenmarkt passiert, ist für mich auch eine deutliche Weiterentwicklung. Und man sieht eben, wie diese Szene auch immer weiter wächst. Also nicht nur in Geldwert, man sieht es ja auch, wenn man jetzt die Marktkapitalisierung sich anschaut, die sind ja schon nochmal deutlich oder wesentlich höher, trotz des Einbruchs als jetzt 2017. Und das sind gute Entwicklungen. Aber für mich ist dann eben auch so, wer sich mit Krypto und Bitcoin einfach auseinandersetzt, der wird, wenn er über die Kurse hinausschaut, sehr viel mehr sehen als eben den Preis. Ja, er wird sehen Technologie, er wird wirklich makroökonomische Themen sehen, spieltheoretische Aspekte, wie so ein Netzwerk auch in sich läuft, ohne dass es irgendwie jemand eigentlich leitet sozusagen. Das ist sehr, sehr spannend, sehr tiefgründig. Aber nicht jeder muss sich da auch doch komplett reinstürzen. Also man sieht, die Aufklärung ist besser geworden, aber es ist noch ein weiter Weg. Aber es ist sehr, sehr spannend, diese Reise. Und ich merke für mich, also ich bin ja dann jetzt mit meinen 5, 6 Jahren oder was, ja auch noch nicht für immer dabei, aber es hat sich schon echt einiges getan. Also das ist wirklich schon Wahnsinn. Und deswegen ist für mich auch klar, Kryptoassets, also ich bezeichne es dann auch wirklich als Assets, sind für mich etwas, was sehr, sehr wichtig ist für die Zukunft und auch die Zukunft mitbestimmen wird. Und wir bestimmen auch ein bisschen selbst, wie stark wir es dann letzten Endes nutzen. Denn gerade so digitale Technologien sind immer Bubbles, also auch diese Bubble-Thematik, ich finde die genau richtig, die ist auch treffend, aber es braucht eben diese krassen Übertreibungen, ob Preis oder was auch immer, oder Hoffnungen, um überhaupt eine Weiterentwicklung hinzubekommen. Und das ist bei Krypto sehr, sehr gut festzustellen, dass das immer wieder auch in diesen Phasen läuft. Und wir sind gerade wieder in einer. Wann die endet, weiß ich nicht, aber dass eine nächste geben wird, davon gehe ich auch fest aus.
Ja, krasse Übertreibung trifft es, glaube ich, ganz gut. Ne? So ein bisschen Elon Musk und Krypto Match Made in Heaven, ne?
Also, ja.
Genau. Ja, gut. Wir werden auf jeden Fall nochmal miteinander sprechen, denke ich. Wir werden ja in regelmäßigen Abständen immer wieder im T3N-Podcast zum Thema Krypto quatschen. Da werde ich gerne nochmal in Zukunft auf dich zukommen. Eine letzte Frage an dich, Mirko. Ist Elon Musk ein Genie oder ist er ein Spinner?
Genie und Wahnsinn liegen ja immer eng beieinander. Ich bezeichne ihn für mich als Genie, bis mir jemand das Gegenteil beweist.
Okay, sehr diplomatisch.
Ja. Obwohl ich auch sagen muss, also das, was ich vorhin ja wirklich gesagt hatte, Spinner braucht es halt eben auch. Und ich glaube, beides ist er am Ende des Tages.
Also eigentlich ist es ja auch eine fiese Frage, so ein bisschen. Er hat sich neulich ja auch geoutet als jemand, der Asperger hat, so. Und das ist ja so eine typische Erkrankung, wo Genie und Spinnerei so eng beieinander liegen. Ne? Von daher ist das halt auch nicht ganz gerecht. Ich denke auf jeden Fall, dass es jemand ist, der der wirklich in den Menschen halt diese Träume wecken kann, der Vision hat und der halt echt, ja, das ist so ein Play-to-Win-Typ, ne? Also ja. Der nimmt sich was vor und dann beißt er sich da auch rein und oftmals reüssiert er dann auch. Schießt in der Kommunikation und im Zwischenmenschlichen immer mal wieder übers Ziel hinaus. Gibt ja auch durchaus Berichte mit Problemen, die er mit seinen Arbeitnehmern hat, beziehungsweise umgekehrt. Ne? Aber interessante, wenn auch streitbare Persönlichkeit, die, ja, ich denke, für den Crypto-Space nicht unbedingt schlecht ist, sondern durchaus so Diskussionen anregen kann.
Ja, ich meine, Krypto polarisiert ja selbst auch und dazu nochmal so ein Katalysator ist sicherlich für die Aufmerksamkeit gut und vor allem langfristig hat das für mich einfach nur positive Aspekte und kurzfristig, ja, löst es eben dann auch eben solche Schwankungen aus, die wir sich dann in Preisbewegungen wiederfinden. Weil wir eben hier schon auch ein Asset haben, was eben gehandelt wird. Das ist dann eben der Unterschied zu irgendwelchen Raketen, die in die Luft geschossen werden, aber eben keine Aktienbewertung haben zum Beispiel.
Ja, genau. Ja.
Okay, nee, sehr spannend. Also ich glaube, hier gibt's wirklich noch viel, viel Fundament für weitere gute Gespräche. Wir haben ja hier auch viel noch so Blumenstrauß auch dabei gehabt. Also gibt's ja viel auch wirklich gezielte Themen. Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren, was die Leute da draußen denken. Und es ist ein spannendes Thema. Ich freue mich, das mit euch ein bisschen zu begleiten und macht auf jeden Fall Spaß, dabei zu sein.
Ja, voll. Ich danke dir auch recht herzlich fürs Kommen. Hat großen Spaß gemacht. Wie gesagt, gerne wieder. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Und in der kommenden Folge hören wir uns dann schon wieder. Mirko, mach's gut.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.